Ein Kleid, das glitzert, als ob Licht durchfließt. Kein Wunder, es ist aus Glasfasern und schon 150 Jahre alt. Was hinter diesem geheimnisvollen Kleidungsstück steckt, das ist gleich eines unserer Themen. Außerdem eine Sicherheitslücke bei E-Mails, die so gefährlich ist, dass Experten die Alarmstufe Rot ausrufen. Aber zuerst die gefährlichen Corona-Mutanten. Helfen die Impfungen, die wir haben, genauso gegen die britische und jetzt auch bei uns angekommen die brasilianische Variante des Virus?
Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
Wir bekämpfen das Virus ja im Wesentlichen auf zwei unterschiedliche Arten. Erstens, wir versuchen uns zu schützen, nicht anstecken, Maske, Abstand, Regeln und so weiter. Da kann jeder was tun. Und zweitens, wir impfen, wenn auch zu langsam. Da sind wir angewiesen auf den Nachschub. Das Virus selbst allerdings, das ist auch aktiv. Es verändert sich, es mutiert, sagen Forscher. Da gibt es die südafrikanische Mutante, die britische. Die macht bei uns in Deutschland schon einen Großteil der Neuinfektionen aus. Und jetzt ist auch die brasilianische Mutante bei uns angekommen, kurz P1 genannt. Kanzleramtschef Helge Braun hat am Wochenende auf die Gefahr hingewiesen, dass die vorhandenen Impfstoffe irgendwann vielleicht gegen neue Virusmutationen nicht mehr helfen. Wie gefährlich ist die Situation also? Das konnte ich vor der Sendung Professor Armin Enzer fragen. Er ist Virologe am Universitätsklinikum in Erlangen. Erste Frage: Auf der einen Seite hecheln wir ja, um so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich zu impfen. Und unser Gegner ist das Virus, das sich immer wieder verändert. Ist das wie so ein Wettlauf?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, man muss davon ausgehen, dass wir, was wir jetzt beobachten mit diesem Virus, eigentlich immer noch die Anpassung eines Virus, was ursprünglich wahrscheinlich aus einer Fledermaus kommt, an einen neuen menschlichen Wirt ist. Das heißt, das Virus versucht sich zu optimieren. Es heißt, es entwickelt Mutationen, und wenn eine Mutation dabei ist, die dazu führt, dass das Virus etwas ansteckender wird, dann wird sich diese natürlich in der Bevölkerung durchsetzen.
Was weiß man denn, wie viel ansteckender diese brasilianische Variante ist?
Man muss zunächst mal die Zahlen in Bezug setzen. Das heißt also, wir haben bei der brasilianischen Mutante vielleicht knapp 60 Fälle jetzt momentan in Bayern nachgewiesen. Im selben Zeitraum im März haben wir über 50.000 Virusinfektionen an sich nachgewiesen. Das heißt, maximal einer von 1.000 ist die brasilianische Variante und der Großteil sind die britischen. Und man kann davon ausgehen, dass diese brasilianische wahrscheinlich nicht weniger, aber auch wahrscheinlich nicht mehr ansteckend ist wie die jetzt schon dominierende britische Variante. Das heißt also, die brasilianische Variante ist vielleicht ähnlich ansteckend wie die englische Variante. Sie hat eben noch zusätzliche Mutationen, die vielleicht dafür sorgen, dass es dem Immunsystem leichter ausweichen kann. Das heißt also, man dachte ja, dass in Manaus zum Beispiel ein Großteil der Bevölkerung bereits diese Infektion im Sommer durchgemacht hatte, also über 70% der Bevölkerung, und dass dadurch eigentlich die sogenannte Herdenimmunität vorherrschen sollte. Aber jetzt haben wir natürlich eine ansteckendere Variante, und das führt dann dazu, dass eben diese 60-70% Herdenimmunität wahrscheinlich nicht ausreichen. Dann brauchen sie vielleicht 80 oder 90% an immunen Personen, damit es nicht zu einer epidemischen Ausbreitung kommt.
Was bedeutet das für die Leute, die die Infektion schon durchgemacht haben?
Man würde jetzt eigentlich annehmen, dass Menschen, die die Infektion schon einmal überstanden haben, sich wahrscheinlich infizieren können, dass die auch noch Virus ausscheiden können, vielleicht auch noch weitere Menschen infizieren können, aber auf der anderen Seite auch vielleicht dann keine schweren Verläufe oder schwersten Verläufe mehr haben bei einer Reinfektion. Aber auch da gibt es sicherlich Ausnahmen.
Gut, also da brauchen wir offenbar auch noch viel mehr Daten über diese brasilianische Variante. Dann schauen wir doch mal auf die britische Variante. Macht ja inzwischen bei uns über 70% der Neuinfektionen aus. Was weiß man denn da inzwischen über den Krankheitsverlauf und über die Frage, wie tödlich diese Variante ist im Vergleich zur ursprünglichen?
Wir sehen die britische Variante inzwischen auch in der überwiegenden Zahl der Infektionsfälle, die wir hier in Erlangen nachweisen können. Also da liegen wir so bei 80% wahrscheinlich, vielleicht auch schon höher. Und es ist eben so, dass die einzigen validen Daten, die es hier gibt, aus ein paar britischen Studien stammen aus dem letzten Herbst. Da hatten wir natürlich eine Situation, wo das britische Gesundheitssystem massiv überfordert war. Die hatten ja dreimal so viele Fälle, wie sie vorher überhaupt hatten. Mhm. Auf der anderen Seite auch in Fallkontrollstudien, also wo Menschen verglichen wurden, die die normale Variante und die neue Variante hatten, scheint es so zu sein, dass die Wahrscheinlichkeit, an diesem Virus zu sterben, etwa 30-60% höher war als an der vorher kursierenden Variante. Also es ist bösartiger und es ist auf jeden Fall deutlich ansteckender.
Jetzt geht die Impfkampagne bei uns relativ langsam voran. Ist es da, Herr Enzer, wahrscheinlicher, dass das Virus sich bald verändert und vielleicht sogar irgendwann resistent wird?
Das Virus verändert sich eigentlich ständig, es passt sich ja an. Auf der anderen Seite ist das nicht unbedingt ein Ausweichen vor dem Immunsystem, sondern einfach eine Frage, wenn ich ein Virus bin, was mir einen Vorteil verschafft, dann bin ich ansteckender und werde mich im Mittel besser ausbreiten können.
Aber was bedeutet das denn dann für die Wirksamkeit der Impfung? Also wenn ich immer mehr Mutationen habe, die sind normal, sagen Sie, wo kommt denn der Punkt, wo die Impfung dann nicht mehr wirkt?
Die Impfung wirkt eigentlich gegen alle diese Mutanten. Das heißt also, was wir hier sehen, im Ausnahmefall ist, dass der eine oder andere Impfstoff, zum Beispiel bei der südafrikanischen Variante, scheint es so zu sein, dass Impfstoff von AstraZeneca weniger guten Schutz verleiht als die Impfstoffe jetzt von BioNTech oder Moderna. Es gibt aber auch durchaus gute Belege, dass zum Beispiel gegen die britische und auch die brasilianische Mutante die RNA-Impfstoffe und wahrscheinlich auch der Impfstoff von AstraZeneca oder Johnson & Johnson, der jetzt demnächst ja kommen wird, immer noch sehr gut wirksam sind im Sinne von dem Verhindern von schweren oder tödlichen Verläufen. Und letztendlich ist das ein Virus, was wir hier haben, an das werden wir uns gewöhnen müssen.
Das heißt aber, wir müssen die Impfung immer wieder anpassen.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir diese Impfung anpassen müssen. Aber dieses Virus mutiert mindestens 20 Mal langsamer als zum Beispiel das Influenza-Virus. Und das heißt, wir werden dann vielleicht nicht jedes Jahr eine neue Auffrischimpfung brauchen, sondern vielleicht alle paar Jahre. Und es ist ja auch so, dass viel wird darauf abgehoben, dass wir ein Virus haben, was dann von den Antikörpern nicht mehr neutralisiert wird. Aber Antikörper sind die eine Seite, sie haben auch noch T-Zellen. Das heißt, auch wenn der Schutz durch neutralisierende Antikörper ein bisschen geringer ist, immer noch vorhandener Schutz durch T-Zellen da ist. Und das bedeutet vielleicht nur, dass Sie Ihre Auffrischimpfung statt nach 2 Jahren vielleicht nach 1,5 Jahren brauchen, weil dieser Schutz ist immer noch da, aber er ist halt statt 100 Mal dessen, was Sie brauchen, vielleicht dann nur noch 20 Mal so hoch.
Jetzt sehen wir also eine neue Variante, die brasilianische. Noch sind die Zahlen sehr klein. Ist es da, Herr Enzer, schon sinnvoll zu warnen, dass irgendwann vielleicht eine Mutante kommt, gegen die kein Impfstoff mehr hilft? Oder ist es eigentlich unnötig, diesen Alarm zu schlagen?
Sollte es wirklich mal eine Mutante geben, die sich dann so weit verändert hat, dass die jetzt vorhandene Immunität, die wir jetzt mit diesen Impfungen aufbauen, nur noch vielleicht einen geringen Schutz bietet, dann kann man diese Impfstoffe anpassen. Und auch da ist es so, dass dann vielleicht der Schutz auf jeden Fall noch Schutz vor schwerer Erkrankung. Und das ist ja eigentlich das Wichtige, weil wie gesagt, selbst Menschen, die 2-mal geimpft sind, können sich noch anstecken. Aber sie werden nicht mehr erkranken und sie werden auch deutlich weniger Virus ausscheiden und es weitergeben können.
Das heißt, müssen wir die Pandemie anders managen mit dem Auftreten dieser verschiedenen Mutanten oder machen wir einfach so weiter wie bislang?
Nein, was wir brauchen, ist impfen, impfen, impfen. Wir brauchen möglichst schnell eine Immunisierung breiter Teile der Bevölkerung. Und man kann sich jetzt schon überlegen, ob es zum Beispiel wie in England passiert, erstmal versucht, jeden Menschen mindestens 1-mal zu impfen. Natürlich kann man jetzt wieder anfangen zu warnen, dass die Geimpften vielleicht dann eine Brutstätte von Mutanten sind. Aber ich meine, jeder Geimpfte scheidet weniger Virus aus und der wird auf jeden Fall nach 2 Wochen nach der Impfung mit hoher Wahrscheinlichkeit keine schweren Verläufe mehr bekommen. Während ein Ungeimpfter ist quasi eine exzellente Brutstätte, scheidet viel Viren aus und kann viel mehr Menschen anstecken.
Wie gefährlich ist die brasilianische Variante des Coronavirus und andere Mutanten? Das waren Informationen von Professor Armin Enzer, er ist Virologe am Universitätsklinikum in Erlangen. Herr Enzer, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
Bitte.
Sie hören Bayern 2, es ist 18.14 Uhr. Wenn wir zu Hause eine E-Mail bekommen, dann holen wir sie ab von einem Posteingangsserver. Das ist so eine Art digitaler Briefkasten. Da klopft dann das E-Mail-Programm an und sagt, hallo, würde gerne meine E-Mail abholen. Gerne, bitteschön. Solche digitalen Briefkästen, die speichern schnell mal hunderttausende aktuelle Mails, bei großen Firmen zum Beispiel. Und die betreiben sie seit Jahrzehnten mit einer Software namens Microsoft Exchange Server. Anfang März ist auf diesen Servern eine gravierende Sicherheitslücke entdeckt worden. Die hat auch gleich einen Namen bekommen, Hafnium Hack. Und die hat auch hartgesottene Sicherheitsexperten sofort alarmiert. Warum bereitet jetzt gerade dieser Hafnium Hack vielen Firmen zu Recht Kopfzerbrechen? Peter Welcherin berichtet.
Alarmstufe Rot hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik vor 3 Wochen verhängt. Erpressung mit Verschlüsselungssoftware, Angriffe auf Impfstoffhersteller und Zulassungsbehörden, Attacken auf Wasserwerke und Produktionsbetriebe finden zurzeit statt und können teilweise nur mühsam abgewehrt werden.
Nehmen Sie diese Warnung bitte ernst, sehr ernst.
So hat Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, die Situation am 9. März kurz und bündig auf den Punkt gebracht. Alarmstufe Rot ist die höchste Gefährdungsstufe. Dann droht wirklich, dass die Arbeit von Unternehmen und Behörden aufgrund von Computerfehlern eingestellt werden muss. Manuel Artug vom Sicherheitsunternehmen High Solutions AG erläutert das so.
Die Lage ist ernst. Die letzte Einstufung in Rot, also die Bedrohungslage der IT ist extrem kritisch. Ausfall vieler Dienste, der Regelbetrieb kann nicht aufrechtgehalten werden. Waren 2007, also fast 14 Jahre her. Es liegt insbesondere daran, dass bereits Ende Februar als Massenhacks Microsoft Exchange E-Mail-Server erfolgreich angegriffen werden.
4 Schwachstellen haben die Sicherheitsexperten bei den Mail-Servern von Microsoft gefunden. Damit können Kriminelle nicht nur Mail, Adressbücher und Termine angreifen und manipulieren, beziehungsweise den Mailverkehr lahmlegen oder umleiten. Vom Exchange-Server aus können sie auch leicht andere Server im Netzwerk ausspionieren, abschalten oder kompromittieren. Denn diese Server besitzen überwiegend direkte Administratorenrechte, mit denen ein Unternehmensnetzwerk dann komplett von Kriminellen übernommen werden kann. Und die sind äußerst gefährlich, sagt BSI-Präsident Jörg Schönbohm.
Die Schwachstellen erhöhen zusätzlich das Risiko, dass jetzt, wenn die schon längst geschehen, natürlich auch hier dementsprechend Daten und Know-how abfließen, aber unter Umständen auch die Server verschlüsselt werden, also durch Ransomware oder andere Dinge beispielsweise. Und damit, falls sie ein Produktionsbetrieb sind, natürlich auch die Produktion zum Stillstand kommt.
Wenn die Produktion steht, werden keine Lebensmittel mehr hergestellt, keine Medikamente oder Impfstoffe. Bei mehr als 40.000 Mail-Servern sind die Sicherheitslücken während der vergangenen 3 Wochen geschlossen worden. Dort muss jetzt noch die von den Kriminellen aufgespielte Schadsoftware gesucht und entfernt werden. Mehr als 10.000 Systeme sind noch immer völlig ungeschützt in Deutschland. Die Forensiker und Informatiker tun alles, damit in Deutschland eben nicht das Licht ausgeht, die Wasserversorgung gefährdet ist oder Server von Verkehrsleitsystemen ausfallen. Manuel Artug.
Die Incident Response und Forensikdienstleister haben seit Anfang März alle Hände voll zu tun und einige nehmen bereits eine Cyber-Triage vor. Sie müssen also inzwischen abwägen, welche Unternehmen es härter getroffen hat, um diesen dann priorisiert zu helfen, damit sie nicht insolvent gehen müssen oder die lehnen Aufträge von betroffenen Unternehmen ab. Circa 10.000 Systeme in Deutschland sind allerdings immer noch ungepatcht im Internet erreichbar und daher mit hoher Wahrscheinlichkeit vollautomatisiert mit einer Hintertür versehen worden. Ja, eine tickende Zeitbombe also.
1,5 Millionen Euro, so sickert er durch, wolle das Bundesinnenministerium für bessere IT-Sicherheit zur Verfügung stellen. Das Interesse an der Pressekonferenz zur Vorstellung der IT-Sicherheitskampagne war deshalb riesengroß. Der Chief Information Officer der Bundesregierung und Staatssekretär im Innenministerium, Markus Richter, nahm die Sicherheitslücken bei den Microsoft-Servern auch bei der Vorstellung der Regierungskampagne für IT-Sicherheit gleich zu Anfang auf. Und Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, sekundierte dem Staatssekretär mit weiteren Fragen.
Eine große Sorge bleibt natürlich, nachdem man dann dort diese Vorfälle gehabt hat, wie gehe ich dann mit den vielleicht infizierten Systemen um? Wie kann ich als Anwender dann dort, falls ich so etwas betreibe, als kleiner Mittelständler dann schließen?
Fragen, die auch viele Unternehmenschefs, viele Behördenleiter und IT-Sicherheitsexperten gegenwärtig umtreiben. Die Antwort der Bundesregierung lautet: Die Anwender müssen stärker für das Sicherheitsthema, zum Beispiel bei Exchange-Servern, Mail-Kommunikation oder Videokonferenzen, sensibilisiert werden. Dann klappt das schon mit der IT-Sicherheit. Deshalb stellt die Bundesregierung 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Aber die gehen nicht an kleine und mittlere Unternehmen, damit die mit der äußerst schwierigen Situation derzeit zurechtkommen und sie die Schwachstellen beseitigen können. Die 1,5 Millionen Euro fließen stattdessen in die Produktion von Flyern und Videos. So sieht die IT-Sicherheitskampagne der Bundesregierung aus. Derweil kämpfen insbesondere kleinere Unternehmen ums Überleben, während sie versuchen, die Schadsoftware von ihren Servern zu entfernen und die Sicherheitslücken zu schließen. Und bei den IT-Sicherheitskräften fehlt es an Personal.
Also, auch wenn das Problem erkannt ist, die Gefahr durch die Sicherheitslücke auf den Microsoft-Servern ist noch nicht gebannt. Peter Welchering war das. Sie hören Bayern 2?
Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
Das macht Johannes Rostäuscher heute. Und Johannes, wir beginnen mit einer beruhigenden Nachricht, einer Entwarnung von der NASA.
Wir werden nicht von dem Asteroiden Apophis zermalmt. Jedenfalls nicht in den nächsten 100 Jahren.
Das ist beruhigend.
Die Wahrscheinlichkeit war nicht wirklich groß, aber sie war gegeben und jetzt weiß man es sicher, dass es nicht passiert. Dieser Apophis, das ist ein Asteroid mit 340 Metern Durchmesser ungefähr. Mhm. Seit 2004 kennt man den erst überhaupt und der hat eine ganz ähnliche Umlaufbahn um die Sonne wie die Erde. Also der läuft nicht parallel neben uns her, aber kommt immer mal wieder uns ziemlich nah. Und jetzt hat vor 3 Wochen die NASA eine neue Schätzung gemacht von dieser Umlaufbahn mit Radarwellen und hat die alte deutlich verfeinert. Und die sagen jetzt eben, für die nächsten 100 Jahre sind wir uns sicher, dass wir nicht mit ihm zusammenkrachen.
Was wäre denn passiert? Also 340 Meter, das ist ja doch ein Gerät.
Naja, der Ries-Asteroid zum Beispiel, der das Nördlinger Ries da in die Erdoberfläche reingedonnert hat, der war auch nur 3 bis 5 Mal so groß. Das Institut für Planetenforschung in Berlin, die sagen, das würde, wenn er bei uns einschlägt, halb Deutschland vernichten.
Das möchte man eigentlich vermeiden.
Das haben die von Berlin, die in Berlin auch gesagt. Wie nah der wirklich vorbeikommt, kann man sich vorstellen. Im April 2029, also in 8 Jahren, da fliegt er zwischen uns und dem Mond durch. In 30.000 Kilometern Entfernung.
Da gibt es Satelliten, die sind weiter weg.
Unterhalb der Satelliten quasi. Und das ist auch nur 1/10 der Entfernung bis zum Mond oder sogar weniger. Und so nah, dass ein Himmelskörper an der Erde vorbeikommt, sagt das Planetenforschungsinstitut, kommt nur alle 800 Jahre vor. Aber auch da, er wird uns nicht treffen. Wir springen in die Welt der Insekten zur gefürchteten weißen Fliege. Das ist eigentlich keine Fliege, sondern so eine winzige Gewächshausmottenschildlaus. Die ist nur 1,5 Millimeter winzig. Das Problem nur, die saugt wahnsinnig gerne an Pflanzen, die wir auch mögen.
Was?
Kohlrabi, alle Kohlgewächse überhaupt, aber auch Tomaten, Geranien. Mhm. Die kann da ganze Gewächshäuser ernten, quasi vernichten. Und man hat jetzt entschlüsselt, warum die so effektiv ist als Schädling quasi. Die ist nämlich unempfindlich gegenüber manchen Abwehrstoffen, also Abwehrgiften, die solche Pflanzen selbst entwickeln. Mhm. Und offenbar vor 30 Millionen Jahren hat diese weiße Fliege den Pflanzen ein Gen geklaut, das sie vor diesem Gift schützt.
Wie klaut die Fliege der Pflanze ein Gen?
Schweißt den Tresor auf und holt es raus. Vermutlich war ein Virus im Spiel. Es gibt es ja öfter, dass Viren bei Bakterien zum Beispiel Gene einschleusen. Aber man kennt es eigentlich noch nicht bei allem, was größer ist als Bakterium. Aber hier bei dieser weißen Fliege war es offenbar genauso. Und dieses Gen hat eigentlich die Pflanze, um sich vor ihrem eigenen Gift zu schützen. Und das hat ja jetzt die weiße Fliege entwendet und verwendet es gegen die Pflanze selbst.
Dumm gelaufen für die Pflanze.
Und jetzt kommt ein vorgezogener, nein, es kommt eben kein vorgezogener April-Scherz, aber wir haben es erst wirklich alle so gedacht. Man hat jetzt herausgefunden, warum die Hauskaninchenzüchtung Sauteur d'Alfort nur im Handstand laufen kann.
Im Handstand, ein Kaninchen.
Die gehen eigentlich ganz normal über die Wiese, aber sobald es pressiert, schwingen sich die in den Handstand. Und das liegt an einem Gendefekt. Der ist offenbar angezüchtet. Die haben weniger Rezeptoren für Bewegung im Hirn und Rückenmark.
Das ist sozusagen ein kleineres Hoppelgehirn. Das klingt ja schon ein bisschen verrückt.
Ja, es ist eigentlich wirklich bescheuert, auch wenn man das Kaninchen nur bewundern kann im Video, wie man sieht, wie sich das auf die Vorderbeine schwingt und losläuft.
Warum gibt es die denn?
Die sind eigentlich in Frankreich gezüchtet worden, damit man Versuche an ihren Augen machen kann. Aber eben mit diesem bescheuerten Nebeneffekt.
Tja, also man sollte sich tatsächlich gut überlegen, in welche Richtung man züchtet. Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Meldungen.
IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de.
Wenn wir hier in IQ von Glasfasern berichten, dann geht es in der Regel um schnelles Internet oder um Probleme bei der Breitbandversorgung oder Ähnliches. Besonders sinnlich ist dieses Thema Glasfasern bislang nicht. Aber das ändert sich jetzt. Weil im Deutschen Museum in München ist ein Glasfaserkleid zu sehen. In der Sonderausstellung Dresscode Glasfaser. Und dieses Kleid, das dort im Mittelpunkt steht, das ist nicht von irgendeinem abgedrehten Designer erfunden, dem momentan zu langweilig war. Nein, es ist 125 Jahre alt. Glänzend, exotisch und ziemlich schwer. Susi Weichselbaumer hat sich das geheimnisvolle Glasfaserkleid zeigen lassen.
Der Ausstellungsraum mit dem glänzenden Parkett ist groß. Mittendrin schimmert eine Glasvitrine, etwa so hoch wie eine Duschkabine, nur ein bisschen breiter. Ihr Boden und die Decke sind tiefschwarz. Im Kontrast dazu, angestrahlt von kleinen gleißenden Lichtern, schillert in der Vitrine ein cremefarbener Rock mit Rüschen und Schleifen, ebenfalls aus Glas. Genauer, aus Glasfasern.
Als ich das gesehen habe zum ersten Mal, war die Oberfläche so grau, matt, mit verschiedenen Flecken.
erzählt Charlotte Holzer, Restauratorin am Deutschen Museum. Sie war monatelang damit beschäftigt, das Kleid zu säubern, mit Pinsel und Spezialstaubsauger in Feinarbeit.
Bei der Reinigung konnte man wirklich viele von diesen Museumsstaubauflagen entfernen. Und jetzt hat man wieder so einen Eindruck, wie das ursprünglich geglänzt hat.
Wie weiß-gelblicher Perlmutt funkeln die 18 bis 36 Mikrometer dicken Glasfäden. Sie sind fest ineinander geschlungen und ergeben mit Seide verwoben ein flächiges Gewebe. Im Vergleich, moderne Glasfasern sind rund 8 Mikrometer dünn. Die Rückenpartie des Kleides um den Po herum ist raffiniert hochgewölbt. Die Falten fallen nicht, sie wellen, fließend und ruhig. Fremd und eigenartig und nie dagewesen sieht es aus. Als Holzer während ihrer Ausbildung im Fundus des Bayerischen Nationalmuseums auf die Reste des Glasrockes stößt, ahnt sie nicht, dass ihre Arbeit daran 7 Jahre dauern wird. Für ihre Dissertation recherchiert sie die Geschichte, prüft das Material, sucht Wege, um Risse und Löcher in der Glastextur zu stopfen.
Nach der Reinigung ist dann der nächste Schritt, die Textilien zu stabilisieren. Und das habe ich nähtechnisch gemacht mit Stützgeweben. Und dann eben diese Konstruktion, die man jetzt sieht. Also der Rock ist jetzt wirklich von allen Seiten zugänglich, weil es eben auf so einer dreidimensionalen Form ausgestellt und gelagert ist.
An der Rückseite der Vitrine ist ein nahezu lebensgroßes Schwarz-Weiß-Foto angebracht. Die spanische Infantin Eulalia 1893 in genau diesem Rock mit passendem Rüschenoberteil. Kokett blickt sie unter dunklen Locken über die Schulter in die Kamera. Wie die junge Frau an das Kleid kam, gekauft, geschenkt oder eine Art frühes Sponsoring, also ein Firmengeschenk an eine Prominente, die Frage bleibt offen. Hersteller ist die berühmte Libbey Glass Company aus Ohio, die das Kleid 1893 erstmals auf der Weltausstellung in Chicago präsentierte. Glaskunst auf Spitzenniveau. Schon im 18. Jahrhundert konnten Thüringer Glasbläser Glasfäden produzieren, sogenanntes Engelshaar. Bei Libbey Glass nun wurden die Fasern per Hand über eine Walze gezogen und am Webstuhl verwoben.
Ich denke, auf der Weltausstellung hat es eine Puppe an. Die Infantin Eulalia dürfte es zumindest einmal getragen haben. Also wir haben hier eine Abbildung auf der Texttafel, wo nachgewiesen ist, dass sie wirklich das Kleid anhatte. Und wir vermuten, dass es dann einmal noch in Madrid gezeigt wurde, wo die Infantin wohnte und dann in ihren Fundus eingegangen ist und nicht mehr angezogen wurde.
Kein Wunder, 6 Kilo schwer ist allein der Rock. Hinsetzen geht gar nicht, weil die Fasern bei punktuellem Druck einfach brechen. Auch wenn die Infantin Eulalia eher zierlich war, der Taillenumfang des Rocks beträgt nur 58 cm. Da musste vermutlich kräftig geschnürt werden. Außerdem scheuerten die filigranen Fransen am Saum.
Dieses Gewebe, das man verwendet hat für den Rock, das ist etwa 90 cm breit. Und an den Enden sind diese Fasern rausgestanden. Also man konnte die nicht umbiegen wie bei anderen Geweben, weil sie so spröde sind. Und das, was man da unten sieht, diese Fransen, das ist die Webekante, nennt sich das.
Was bis heute fehlt, ist das Oberteil. Eine Corsage mit weiten, bauschigen Rüschen und Schleifen. Die Infantin Eulalia trägt es auf dem Foto in der Ausstellungsvitrine. Vermutlich war es 1924 dabei, als Eulalias Schwester Maria de la Paz, die mit Prinz Ferdinand von Bayern verheiratet war, das Kleid ans Museum gab. Restauratorin Charlotte Holzer hat 7 Jahre Arbeit allein in den Rock gesteckt. Trotzdem würde sie für das Oberteil noch mal ran, sagt sie, so es auftaucht. Ihre nächsten Projekte im Deutschen Museum sind Raumanzüge und die Tragflächen des Lilienthal-Kleiders von 1894. Gleiche Zeit wie das Kleid, nur eine etwas andere Technikgeschichte.
Und bei weitem nicht so sinnlich wie dieses Glasfaserkleid zu sehen im Deutschen Museum. Soweit war es das von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.